Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, grüß euch miteinander. Ihr hört die Sendung von Radio Silbergrau, Senioren machen Radio. Ihr hört uns auf Radio Bern Rabe und im Aargau auf Kanal K. Und wenn ihr die Sendung verpasst habt oder Teile daraus noch einmal hören wollt, dann im Internet unter silbergrau.ch. In der heutigen Sendung reden wir über ein einziges Thema, über den Mond. Jetzt denkt ihr vielleicht, nicht schon wieder, von dieser Mondlandung haben wir langsam genug. Keine Angst, über die reden wir zwar auch, aber nur am Rand. Wir erzählen allergattigs über den Mond und schauen kurz, wie der in der Kunst, der Literatur und in der Musik ist dargestellt worden. Zwischendurch gehört ihr verschiedene Musikstücke zu diesem Thema. Kraut und Kabis durcheinander. Von klassisch bis zum deutschen Schlager. Die meisten Stücke werden wir aus zeitlichen Gründen müssen ausblenden.
Kanal K.
Viele wissen auch noch ganz genau, wo sie vor 50 Jahren die Mondlandung erlebt haben. Die meisten werden, wie die anderen 600 Millionen auf der Welt, vor dem Fernsehkasten gehockt sein und den Atem angehalten haben, wo es endlich noch so weit war. Darum könnte jedes von uns Silbergrauen erzählen, wie er es das erlebt hat. Bei der Susanne Hofer ist es aber ein bisschen besonders zu und her gegangen. Darum haben wir ihr gesagt, sie soll erzählen.
1969, im Jahr vor Mondlandung, habe ich in New York gelebt. Je näher das Datum vom 21. Juli ist gekommen, desto grösser sind die Leinwände worden, die überall aufgestellt sind worden. Im Central Park hat es sogar geheissen, alle Leute sollen weiss angelegt sein. Ich habe gedacht, das kann ich eigentlich auch gerade machen. Und habe Bürokollegen und Freunde zu mir eingeladen. Sie sollen sich weiss anlegen, etwas zum Essen und Trinken mitnehmen. Und dann haben wir praktisch 24 Stunden lang Fernsehen geschaut. Das vergesse ich nie, wo der Neil Armstrong hat gesagt, ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Flüg mit zum Mond, hat Frank Sinatra gesungen. Genützt hat es ihm nichts. Andere sind an ihre Stelle geflogen. Und die haben Unterstützung gebraucht von aber tausend Leuten, die nicht das kleinste Fehlerchen dürfen machen. Von denen hört man natürlich nie etwas. Und schon gar nicht, wenn so jemand eine Frau war. Beatrice Pfister weiss, dank einer Frau haben die Flüge zum und auf dem Mond so reibungslos funktioniert.
Ich habe das erst vor 4 Jahren mitbekommen, als ich gehört habe, dass der Präsident Obama Katherine G. Johnson mit der Presidential Medal of Freedom geehrt hat. Das ist eine der beiden höchsten Auszeichnungen in den USA, die an Menschen verleiht werden, die für ihr Land oder für die Welt etwas ganz Besonderes geleistet haben. Mit diesem Preis ist zum Beispiel 1985 Mutter Teresa, 2009 der Stephen Hawking und 2 Jahre später Angela Merkel geehrt worden. Was aber hätte Katherine G. Johnson besonders im Zusammenhang mit der ersten Mondlandung gemacht? Eigentlich 3 Sachen. In den 50er Jahren hat es noch keine Fachliteratur gegeben und auch noch keine theoretischen Grundlagen zur bemannten Weltraumfahrt. Die hat sie zuerst zusammen mit einem Kollegen müssen arbeiten. Wobei laut dem Kollegen vor allem sie gearbeitet hat. 1961 ist es dann zu Russland und zu Amerika zu den ersten bemannten Weltraumflügen gekommen. Die entsprechenden Programme sind per Computer errechnet worden. Der amerikanische Astronaut John Glenn hat denen aber nicht so recht getraut und hat Frau Johnson gebeten, die Programme zu überprüfen. Nein, nicht nur am Computer, sondern gewissermaßen manuell und mit ihrem Kopf. Und erst als die bestätigt hat, dass die Programme stimmen, hat der Glenn den Flug angetreten. Das war dann gewissermaßen ihr zweiter Streich gewesen. Und Ende der 60er Jahre hätte die hochbegabte Mathematikerin die konkrete Umlaufbahn der Apollo 11 Raumfahrtmission berechnet und so entscheidend zur ersten Mondlandung beigetragen. Das ist erstaunlich. Was aber noch viel mehr erstaunt, Catherine G. Johnson ist eine Afroamerikanerin. Sie ist 1918 in einer Familie von unterer Mittelschicht auf die Welt gekommen. Sie ist also in ihrer Zeit aufgewachsen, in die Schule und an die Uni gegangen, wo Afroamerikanerinnen und Amerikaner noch krass diskriminiert waren. Ihr Mathe-Talent und ihre analytische Begabungen waren aber so eklatant, dass die NASA nicht auf sie hätte verzichten können. Und dort hat sie dann nicht nur als erste Frau überhaupt an den internen Abteilungssitzungen mitdiskutiert, sondern als erster Mensch mit afroamerikanischen Wurzeln. Im letzten August ist sie hunderte geworden. Sie war also 50, als der Armstrong auf dem Mond gelandet ist. Über das, was ich euch erzählt habe, gibt es einen Film mit dem Titel «Hidden Figures» oder auf Deutsch «Unbekannte Heldinnen». Vielleicht könnt ihr den aber im Internet abladen. Es lohnt sich.
Doch kann ich nur sagen, Hut ab von dieser Frau. Für mich hat die Medal of Freedom ein bisschen von ihrem Glanz verloren, seit der Trump eine am Tiger Woods um ein Haus gehängt hat. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was der Golfspieler Grossartiges für sein Land und für die Menschheit geleistet hat. Aber lassen wir das. Ich habe gesagt, wir reden auch kurz über den Mond in Literatur und in der Musik. Mit dem nächsten Lied breche ich gerade zwei Flüge auf einen Touch. Der Goethe hat das Gedicht an den Mond geschrieben und der Franz Schubert hat es vertont.
Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge mild über mein Geschick.
Matthias Görne hat gesungen und am Klavier hat ihn der Andreas Hefliger begleitet.
Kanal K.
Ihr seht, der Goethe hat also gewusst, der Mond schaut uns an und kann unsere Seele lösen. Aber noch lange nicht alle haben Freude, wenn der Vollmond scheint. Darum müssen wir auch über Somnambulismus reden. Was das ist, das erzählt uns jetzt Margarita Beiner mit schlafwandlerischer Sicherheit.
Wir weisen es ja seit klein auf. Wenn Vollmond ist, kann man nicht gut schlafen, wandelt um, balanciert auf dem Balkongeländer oder steigt sogar aufs Dach. Und die Wölfe heulen in diesen Nächten den Mond an. Bei Vollmond kommen viele Babys auf die Welt und das Wetter wechselt. Es gibt viele Unfälle und die Fische beissen gut oder gar nicht an. Ist das alles wahr? Sind das Weisheiten oder ist das Aberglauben? Fangen wir beim Schlafwandeln an. Somnambulismus, das kommt von Latinisch somnos, Schlaf und ambulare, umlaufen. Man sagt auch Lunatismus oder Mondsucht. Betroffen sind vor allem Jugendliche, sie stehen in der Tiefschlafphase auf, gehen wieder ins Bett und mögen sich an nichts besinnen. Das Phänomen ist Thema in der Literatur, in der Musik, in Märchen und Filmen. Ist der Vollmond die Ursache? Die Wissenschaft sagt nein. Die Ursache sind komplizierte Vorgänge im Hirn und ein unausgereiftes Nervensystem. Weil die Schlafwandler auf ein Licht zugehen und es früher noch nicht überall hat das Licht hatte, ist eben der Mond, besonders der Vollmond, die Lichtquelle gewesen, die angesteuert wurde. 12 hören den Mond an. Bei einer Vollmondführung im Tierpark Tauhölzli sind wir auch am Wolfsgehege vorbeigekommen. Und was vom nahen Kirchenturm hat 9 geschlagen, haben 12 angefangen zu heulen. Den Vollmond hat man nie gesehen. Auch in anderen Tierpark hat man die Erfahrung gemacht, dass 12 auf Glockengeläute, Sirenen oder Helikopterlärm so reagieren. Man nimmt an, die Geräuschtöne für 12 wie sie selber. Darum heulen sie zur Warnung und zur Verteidigung. Der Aberglaube, dass 12 den Vollmond anheulen, ist sehr wahrscheinlich entstanden, wo 12 nachtaktiv sind und man sie in der Nacht mehr hört. Bei Vollmond gibt es mehr Geburten. Auch das stimmt nicht. Weltweite Studien zu Millionen von Geburten, auch bei Naturvölkern, haben gezeigt, dass es keinen Einfluss vom Mondzyklus gibt. Von wo kommt das Ammenmärli? Sehr wahrscheinlich, weil eine Geburt bei Vollmond auffällt und als etwas Besonderes wahrgenommen wird. Wer könnte sagen, ob bei der Geburt der Mond hege zu oder abgenommen? Oder sei eine schmale Sichel gewesen? Und jetzt das Wetter. Gleich ist Vollmond und dann kann es das schon ändern. Ist das wahr? Nein. Die Anziehungskraft vom Mond ist viel zu schwach, als dass sie das Wetter beeinflussen können. Der Vollmond kann am Wetterwechsel nicht beteiligt sein, weil sich das Wetter sonst auf der ganzen Welt gleichzeitig ändern müsste. Bei Vollmond gibt es nicht mehr Unfälle, sagt die Statistik. Und wie ist es mit dem Fischen? Es gibt Fische, die suchen das Licht und vielleicht auch den Vollmond und kommen rauf, andere meiden das Licht und schwimmen ab. Ich fische nicht. Die gehen fischen, wissen sicher, wenn es günstig ist. Ob mit oder ohne Vollmond.
Wenn ein Astronaut mir sagte, komm, ich fahr mit dir zum Mond, steig doch ein, so eine Reise, die ist toll. Dann sagte ich, nein, ohne mich. Ich wüsste wirklich nicht, was ich da oben soll.
Jetzt wissen wir es. Auf dem Mond blühen keine Rosen. Das haben nicht etwa die Astronauten herausgefunden. Das behauptet die Vicky Leandros.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in dir Dämmerung hülle, so traulich und so hart, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen soll.
Hat er mitgesungen? Die Worte von diesem schönen Lied stammen von Matthias Claudius, der vor fast 200 Jahren gestorben ist. Der Mond, der so schön am Horizont aufgeht, ist in der Malerei ein beliebtes Thema. Hunderte von Künstlern haben das Sujet in allen seinen Phasen gemalt. Elisabeth Zulauf hat sich gesagt, warum in die Ferne schweifen, wenn wir einen von diesen Künstlern sozusagen vor der Haustür haben?
Es schimmert über dem Wald. Eine grosse, gut-gelbe Scheibe gückelt führen. Steigt auf, wird heller, klarer, kälter. Fahrt langsam über den Himmel am Morgen zu, wird bleich und schwach. Der Vollmond. Der Paul Klee war fasziniert davon. Wir finden den Vollmond drum auf Mengen von seinen vielen Bildern. Der Paul Klee, 1879 in Münchenbuchsee geboren, die Eltern sind Musiker, aus dem Deutschen eingewandert. Der Vater geht am Semmerhof Wiel Schule. Die Familie zügelt auf Bern. Der Paul geht da in Prim, lehrt an der städtischen Musikschule Geigen und macht das so gut, dass er schon mit 11 als außerordentliches Mitglied bei der Bernischen Musikgesellschaft spielen. Er hat 1898 am Literaturgymnasium zu Bern die Matur gemacht und hat eigentlich Musiker werden. Er ist aber auf München Kunst studieren. Der Vollmond wird von Paul Klee in allen Facetten gemalt. Hellgelb beleuchtet er eine Landschaft mit farbigen Tütscheli, stilisierte Häuser, drauf oben oder zwischen den Zielen der Strichli Bäume. Das Bild hat der Klee 1919 gemalt und einfach Vollmond getauft. Ein stark blauer Vollmond weist eine Reihe Segelschiff der Weg durch das feistere Meer. Abfahrt der Schiffe. In einem feinen Nebel steht der dunkelrot über einem Garten mit grossen Blumen und taucht die in ein silberiges, magisches Licht. Blüten in der Nacht. Auf einem anderen Bild macht das blutrotes Feuer der stark gelben Mondscheibe Konkurrenz und mahnt an die politische Verfolgung von Künstlern während der Nazi-Zeit. Feuer bei Vollmond, 1933. Vollmondopfer heisst das Bild aus dem gleichen Jahr. Grün-silberig steht der Mond über einem Friedhof mit blauen Gräbern und Kreuz. Es gibt orangige Monde beim Klee. Knallrote, knutschblaue, blendig weisse, bleiche, verschwommene. Es gibt Halbmonde, Sichelmonde. 1940 ist der Paul Klee zu Bern gestorben. Auf der Staffelei liegt noch ein Bild. Eine grüne Teekanne und eine graue Skulptur stehen auf einem runden Tischli. Daneben eine Zeichnung von einem Engel. Vom schwarzen Himmel scheint der trübe Vollmond. Der letzte. Das Bild hat keinen Titel mehr bekommen vom Künstler. Heute trägt es der Übernahme «Der Todesengel». Der Paul Klee war nicht nur ein begnadeter Maler und ein guter Musiker, er hat auch Texte geschrieben. «Der Mond war heute Nacht eine Perle, die wirklich Tränen bedeutet hat. Kein Wunder bei dieser Föhnlage. Einmal war es, als ob das Herz stillstehe. Das Gehirn ist verdunstet, kein Gedanke außer an das Herz, welches stillstand. Falle nicht, ich. Mit dir fiele die Welt zusammen und Beethoven lebt durch dich.
Der Beethoven hat einig bei Vollmond einen Abendspaziergang gemacht und ist an einem offenen Fenster vorbeigekommen, wo ein Mädchen an den Himmel aufgeschaut hat. «Gell, der Mond ist wunderschön», hat ihm der Komponist gesagt. «Ich sehe den nicht», hat sie geantwortet. «Ich bin blind». Beethoven fragt, ob sie ein Klavier hätten.
wo das Mädchen ja sagt, geht er rein, hockt ans Klavier und sagt, ich spiele dir jetzt, wie der Mond scheint. Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Satz von der Mondscheinsonate. Eine dumme Frage. Welchem Land gehört eigentlich der Mond? Einer hat das ganz genau gewusst, der Christian Morgenstern. Eins von seinen Gaugenlieder geht so.
Als Gott den lieben Mond erschuf, gab er ihm folgenden Beruf. Beim Zu- sowohl wie beim Abnehmen sich deutschen Lesern zu bequemen. Ein A formierend und ein Z, das keiner groß zu denken hätt. Befolgend dies ward der Trabant ein völlig deutscher Gegenstand.
Das mit dem A und Z haben wir schon aus Kind gelernt. Aber das stimmte gar nicht überall. Wenn ihr zum Beispiel in Südamerika zum Mond aufschaut, seid ihr überzeugt, dann nehme ich ab, weil er eben ein A formiert, wie der Christian Morgenstern sagt. Dort schaut ihr aber von der anderen Halbkugel zum Mond auf und unser A wird dort ein C und das heisst crescente, zunehmend. Und umgekehrt, aus unserem Z wird ein D decrescente, abnehmend. Nicht einmal der Mann im Mond sieht man auf der ganzen Welt gleich. In Asien sehen sie einen Has im Mond. Das Märchen vom Mann im Mond ist nur eines von vielen Kindergeschichten über den Mond. In Bern hat es einen Laden, der ist halb voll von solchen Büchern, hat der Hans-Peter Müller herausgefunden.
Ich bin im Kinderbuchladen an der Gerechtigkeitsgasse 26 in Bern. Ruth Beriswil, die sind Geschäftsleiterin vom Kinderbuchladen. Was hat der Mond in der Kinderliteratur für eine Bedeutung?
Ich habe mich jetzt eher so die modernen Sachen berufen und möchte mal grundsätzlich sagen, dass es für jedes Alterssegment bei den Kindern Bücher gibt. Also es gibt Bilderbücher, es gibt Kinderbücher, es gibt aber auch Jugendbücher, wo der Mond eine wichtige Rolle spielt. Und es gibt vor allem jetzt wahnsinnig tolle Sachbücher zum Thema Mondlandung. Wirklich Verlage haben sich da wahnsinnig ins Zeug gelegt. Ganz grundsätzlich ist mir jetzt aufgefallen, dass der Mond, das so ein bisschen genauer anschaut, eine riesige Projektionsfläche bietet. Themen wie Angst kommen drin vor, Vampire, Fernweh, Wölfe, die den Mond anheulen, schlafen natürlich. Also jetzt gerade im Bilderbuch für die Kleinen geht es vor allem um das Schlafen. Ja, es ist voller Mythen, das Bild. Also der Mond hat auch im Zusammenhang mit dem Körper, sogar bei den Aufklärungsbüchern kommt der Mond vor, weil es mit der Menstruation eventuell könnte zusammenhängen. Und was mir jetzt gerade eine lustige Geschichte ist, die Finger gekommen, ist der kleine Warumwolf. Das ist ein Buch, das mir sehr gerne empfehlen. Vorlesen Geschichten für Kinder zwischen 4 und 8, 9-jährig. Sie sind relativ kurz, so 2-3 Seiten. Und der Plot ist eigentlich der, dass der Bub ist auf dem Schulweg und immer trifft er den Warumwolf. Und der fragt dann immer irgendeine witzige Frage. Und dann hat ihn dann eben wieder getroffen und dann fragt er, warum das eben zum Beispiel die Wölfe den Mond anheulen. Und machen das Menschen eigentlich auch? Und nachher erfindet der Gil sehr lustige Antwort darauf. Unter anderem sagt er, ja, die Menschen machen das so, aber sie müssen sich heller, dass sie die Nachbarn nicht stören. Und so. Also, sehr witzig aufgearbeitet. Also es ist jetzt einfach eine Geschichte aus diesem Buch. Also ein Buch, das wir viel brauchen und ich gerne empfehle. Oder nachher Flo und Valentina. Das ist auch ein Kinderbuch. Eignet sich auch schon zum Selberlesen. Da geht es um eine Zahnfee, wo bei Vollmond kommt und man weiss eigentlich nicht so recht, ist es wirklich eine Zahnfee oder ist es nicht doch eine Vampirin, die sich da diese Zähne zu schaffen macht. Darum habe ich vorhin schon gesagt, oder, dass die Vampire haben auch gerne Vollmond. Sie sind nicht nur Zahnfeen. Es ist auch eine lustige Geschichte, sehr gut geschrieben, ist ein gutes Deutsch mit vielen Illustrationen noch drin. Dann noch für die Kleineren ist Super Hugo. Hugo fliegt zum Mond. Da geht es wirklich um eine Rakete und der Hund, der Hugo, der fliegt wirklich auf den Mond und erzählt dann so ein bisschen, wie das Ganze entsteht, bis schon mal die Rakete gebaut ist. Und dann kommen sie auf den Mond an. Das ist auch lustig, es ist ein bisschen für Kleinere zum selber lesen. Und nachher gibt es eben auch bei den Bilderbüchern, dann würde ich jetzt mal sagen, nehme ich vielleicht einfach eins, das ich sehr herzig finde, das heisst «Mond aus». Also eigentlich ist es ein schlafendes Buch. Also der Wolf kann vor allem nicht schlafen, weil der Mond einfach viel zu hell ist. Und er regt sich also wirklich ziemlich auf und ist unterwegs im Wald und kommt mit diversen Tieren in Kontakt, die sich ein bisschen gestört fühlen. Die einen können gut schlafen, wenn der Mond leuchtet. Sie haben gerne ein bisschen hell. Die anderen haben eben nicht gerne hell. Die haben es ganz lieber ganz feister. Jemand gibt ihm dann noch ein Zerrockhäppchen Bilderbuch zum Lesen, was ihn auch nicht wirklich beruhigt, der Wolf. Er schläft dann auch nicht besser. Und was jetzt wirklich gerade so wahnsinnig schön illustriert ist, ist halt der Armstrong. Also der Torben Kuhlmann hat jetzt wirklich noch ein Sachbuch gemacht. Und das ist eine kleine Maus, die auf den Mond fliegt. Das ist einfach die ganze Geschichte von der Mondlandung ist erklärt anhand von dieser Maus. Und es ist wirklich von den Illustrationen her wunderbar gemacht und ein tolles Buch.
Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch was sieht. Was man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann, doch dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden, denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten, doch wahrscheinlich streiten wir uns mehr. Und wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will, kriegt. Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus.
Die Laterne raus.
Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, meinen die Prinzen, die das Lied gesungen haben. Dummes Zeug. Einmal im Monat vergisst er es nämlich und dann haben wir Leermond. Der Vollmond hingegen, der hat es in sich. Macht man doch in diesen romantischen Nächten Zentrum, Wanderungen, Partys und Besichtigungen. Die 222 Stegentritte nicht scheuchen, können bei Vollmond auf dem Berner Münster oben zum Apero gehen. Aber Obacht, denkt daran, ihr müsst nach diesen paar Gläschen die enge Wendeltreppe wieder runtersteigen. Es hätte keinen Lift. Jetzt hören wir die Arie «An den Mond», gesungen von der Michaela Kaune. Das Lied ist aus der Oper «Rusalka» von Antonín Dvořák.
Thank you.
Dvořák bringt man auch in einem ganz anderen Zusammenhang mit dem Mond in Verbindung. Er hat 3 Jahre in Amerika gelebt und dort seine berühmte 9. Symphonie komponiert, die sinnigerweise unter dem Namen «Aus der neuen Welt» bekannt ist. Was hat das jetzt mit dem Mond zu tun, werdet ihr sagen. Der Neil Armstrong hat scheinbar die Musik mit auf den Mond genommen. Das war ein Ausschnitt aus dem 2. Satz von dieser Symphonie von Dvořák. Ich wollte zuerst sagen, der Armstrong habe sicher eine CD mit dieser Musik mitgenommen, leicht und gebig zu verstauen. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig gemerkt, dass es dann ja noch gar keine CDs gegeben hat. Der hat sicher alle schon das eine oder das andere Mal gesagt, alles hat eben 2 Seiten. Das stimmt auch für den Mond. Aber weil der sich nicht um die eigene Achse dreht wie unsere Erde, zeigt er uns immer seine Sonnenseite, wenn man dem so darf sagen. Vorletzt sind die Chinesen auf der Rückseite gelandet und plötzlich redet alles nur noch von der. Erika Kretli hat dazu ein paar Sachen herausgefunden.
Dieser Sonde haben die Chinesen übrigens den Namen von einer Göttin gegeben. Also, schon Ende 1959 konnte man zuerst mal hinter den Mond schauen. Dann, wo die russische Mondsonde Lunik 3 miserable Fotos auf die Erde geschickt hat. In der Zwischenzeit wissen wir ein bisschen mehr über den Mond, aber noch lange nicht alles. Die Landung auf der Rückseite war natürlich ein Bravourstück. Das wird viel zum Prestige der Volksrepublik beitragen. Die Rückseite wäre übrigens etwas für Kletterer. Der Höheunterschied zwischen dem tiefsten und höchsten Punkt ist 12 Kilometer, also 3 Viertausiger. Allerdings hat es dort oben keinen Sauerstoff und das könnte dort Probleme geben mit dem Schnaufen. Ein Druck wie gegenwärtig am Mount Everest gibt es sicher nicht. Eins ist sicher, die Rückseite sieht ganz anders aus, fast keine Krater wie auf der Vorderseite und darum ganz sicher kein Mann im Mond. Ein interessantes Experiment hat der Apollo 15-Astronaut, der David Scott, 1971 gemacht. Er hat die Federn von einem Falken und einen Hammer an Boden lassen. Beide Gegenstände sind gleichzeitig auf der Mondoberfläche aufgetatscht. Er hat damit bewiesen, dass der Galileo Galilei schon vor 450 Jahren hat recht hatte. Im luftleeren Raum fallen alle Gegenstände gleich schnell zu Boden. Übrigens könnt ihr den Versuch unter YouTube anschauen. Auf unserer Welt kann passieren, was will. Schon schiessen Verschwörungstheorien und Behauptungen wie Pilze aus dem Boden. Die einen behaupten sogar, die Amerikaner seien gar nie auf dem Mond oben gewesen. NASA ist nicht ganz unschuldig, behalten sie doch immer noch viele wichtige Dokumente unter Verschluss. Etwas Komisches ist den Apollo 10 Astronauten passiert, wo sie das Abkopplungsmanöver vom Landemodul mit der Mondfähre haben müssen testen. Sie waren auch hinter dem Mond gewesen. Wir meinen das jetzt nicht despektierlich, aber dort war absolute Funkstille gewesen und sie hatten keinen Kontakt mit Houston mehr gehabt. Da gehören die drei Männer, der eine im Landemodul, die beiden anderen in der Mondfähre, plötzlich fremdartige Geräusche über ihre Kopfhörer. Die Männer sind fein erklüpft. Sie haben lang gewährweiset, ob sie das später recht im Kontrollzentrum melden sollen. Und haben du gefunden, besser nicht, das werden sowieso niemand glauben. Heute weiss man, die Töne sind wegen Störungen im Funkkontakt zwischen den beiden Fluggeräten entstanden. Das glauben zwar noch lange nicht alle Leute und meinen, wir verschwiegen ihnen etwas. Jetzt, wo jede und jede Mondoberfläche daheim am Computer anschauen kann, wollen viele Leute plötzlich Sachen entdecken. Zum Beispiel ein dreieckiges, 120 Meter grosses, mysteriöses Objekt mit 7 leuchtenden Punkten an den Kanten. Andere behaupten, auf der Rückseite vom Mond gäbe es eine Mondbasis von Außerirdischen, von denen darf aber niemand etwas wissen. Darum wird auch von gewissen Seiten behauptet, die Astronauten hätten sogar UFOs begegnet. Glaub's, wer will, warten wir es ab. Die Chinesen wollen ja 2030 ihre ersten Astronauten auf die Mondrückseite schicken. Vielleicht werden wir dann ein bisschen gescheiter.
Von diesem Lied wortwörtlich übersetzen, müsste ich sagen, Kind von der Mondin. Ist es nicht eigenartig? Nur im Deutsch ist der Mond männlich und die Sonne weiblich. In anderen Sprachen ist es, so viel ich weiss, gerade umgekehrt. Vorher haben wir gehört, der Mond habe gar nicht so einen grossen Einfluss auf uns, wie man immer meint. Das sei genau ein Ammenmärchen. Mit dieser Behauptung ist der Beat Schwaller gar nicht einverstanden. Er beweist, der Mond hat einen sehr grossen Einfluss auf unsere Erde.
Es ist halt eben doch der Mond mit seiner Stellung zur Erde, die Ebbe und Flut bewirken. Anziehungskräfte im Erdinneren sind auf der Mondseite kleiner und lassen den Ozean zu riesigen Wasserbergen anwachsen. Wegen der Erdrotation wandern die Fluten an den Meeresküsten weiter und bringen zum Beispiel an der Nordsee bis 3, an den Flüssen Elbe und Weser wegen der Trichterwirkung sogar 4 Meter mehr Pegel und Strömungen zu Weg. all das nach dem vorgängigen Mondbeitrag glaubhaft überzubringen, ist bei Gott nicht einfach. Zum mondseitigen Flutberg bildet sich nämlich auf der Weltrückseite wegen ihrer komplexen Gravitationskraft ein zweiter, kleinerer Fluthocker. Das stellt die Schifffahrt weltweit gern wieder vor Zeit- und Navigationsprobleme. Ebbe und Flut haben ihren eigenen Fahrplan. 12 Stunden für uns zählen bei dieser Berechnung eben 12 Stunden und 25 Minuten. So gelten für die Kanalinseln zwischen England und Frankreich tägliche neue Zeit- und Strömungskarten. Dort mit 6 bis 8 Knoten gegen die Flut fahren kann über Grund und mit GPS gemessen sogar rückwärts bedeuten. Die 10 bis 12 Meter Tidenhaube in Saint-Malo und beim Mont-Saint-Michel sind für Skipper, Muschelsuchende und Seevögel der gewohnte Alltag. Am Wattenmeer und in der Bretagne mit der flachen Atlantikküste beim Ort Bonnic kommt die Flut ganz schnell rein. Und dort, bei Passage du Gois, kann man bei Eppe mit dem Auto die Bucht trocken queren. Und genau auch dort habe ich in früheren Zeiten einen edlen Ritter mit seinem Ross schneller als die Flut wollen sein und habe bei diesem Unterfangen sein Leben müssen lassen. Und schliesslich kann sich auf der Ile Dieu bei Eppe und Flut der schwimmende Schiffssteg vertikal um 8 Meter in der Höhe verschieben. Anziehungskräfte vor allem vom Mond und natürlich auch von Sonne ermöglichen die Nutzung von riesigen weltweiten Meeresströmen als wichtige Energieträger. Zwischen Nordschottland und den Orkney-Inseln als Beispiel wird Erdrotation-Energie mit gezeigten Kraftwerken zur Stromerzeugung genutzt und damit im Sinn der heutigen Energiewende gewirkt. Unser Mond sieht abschliessend auch im Binnenland Schweiz für sein Wirken bei Ebbe und Flut ein weiteres Kränzchen gewunden.
Della Fitzgerald gesungen. Wenn die Engländer sagen «Once in a blue moon», dann meinen sie «einig in einem blauen Monat». Und das kommt selten vor. Es gibt eine Erklärung dafür. Der Mondmonat hat nur 29 Halbtage. Darum kommt es etwa vor, dass es in einem Jahr 13 Vollmondnächte gibt, also in einem Monat 2. In 100 Jahren kommt das nur 41 Mal vor, also ziemlich selten. Ich habe ganz am Anfang gesagt, bei so einem Mondflug dürfe ja nichts schief gehen. Aber manchmal passieren Sachen, die nicht geplant sind. Und die tut NASA natürlich nicht an die grosse Glocke hängen. Der Roland Chandré ist bei der Recherche für das Buch «Ein grosser Sprung für die Menschheit?», Fragezeichen, wo er herausgegeben hat, auf ein paar interessante Sachen gestossen.
Aufregung in der Mondlandaffäre von Apollo 11 bei den beiden Astronauten Armstrong und Aldrin. Während dem Landeabstieg steigt der Bordcomputer aus, wo das Manöver automatisch steuern sollte. Kein Wunder, die Computer hatten 1969 Fähigkeiten, die ein Teenager heute überlacht. Jedes Handy kann heute ein zigfaches mehr. Der Neil Armstrong hat darum das heikle Landemanöver von Hang übernommen. Heiko darum, weil genau dort, wo der Landeplatz ist, vorgesehen war, ein Kraterloch gelegen ist und man etwa 200 Meter davon weg einen neuen Platz musste suchen. Dabei hat es einen Alarm gegeben. Der Treibstoff geht gerade zu Ende und es sei nicht sicher, ob es jetzt noch länger ist. Das hat sich später allerdings als V-Alarm herausgestellt. Es sei ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein grosser Sprung für die Menschheit. Die Botschaft vom ersten Erdebewohner, der auf dem Mond gestanden ist, geht seitdem um die Welt. Allerdings hat man jahrelang gerätselt, was der Neil Armstrong wirklich gesagt hat. Hat er gesagt, «That's one small step for a man» oder nur «That's one small step for man». Das «ä», gesagt oder nicht gesagt, verändert nämlich den Sinn. «For a man» würde heissen «für mich als einzelner Mensch». Nur «for man» hat Bedeutung «für Menschen», ist also allgemein. Das Problem ist, dass es genau bei dem «ä» einen kurzen Funkunterbruch gegeben hat. Und wo man der Armstrong wieder zurück auf der Erde gefragt hat, was er wirklich gesagt hat, hat er geantwortet, er wüsse selber nicht mehr genau, er hätte dann, weiss Gott, viel anderes im Kopf gehabt. Weil man das nicht gehört, hat NASA jahrelang den ersten Satz auch ohne gebraucht. Man kann ja nicht etwas publik machen, das niemand gehört hat. Später hat der Armstrong korrigiert, er sei fast sicher, dass er auch ein Man gesagt hat. Und seither hat NASA das in Klammern gesetzt. Erst 2006, also 37 Jahre später, hat ein australischer Computerprogrammierer eine Software entwickelt, die mega genau Töne identifizieren kann. Und da ist das Krotten wieder vorgekommen. Es sei wegen dem Funkunterbruch nur 37 Millisekunden lang, aber es sei gesagt worden. Eine andere Geschichte ist interessant, besonders für Bern. Auf die erste bemannte Mondfahrt haben sich Dutzende von Universitäten und Hochschulen gemeldet, sie möchten ihre Experimente mitgeben. NASA hat schlussendlich entschieden, ausschliesslich US-amerikanische Wissenschaftsprojekte auf den Mond zu nehmen. Dank guten Beziehungen vom damaligen Weltraumforscher Professor Johannes Geis von der Universität Bern, Beziehungen zur NASA, aber speziell zum auch deutschen Raketenbauer Wernher von Braun, hat die Uni Bern zur Erforschung von der Sonnenaktivitäten ein Sonnenwindsegel können mitgeben. Eine speziell beschichtete Alufolie, die diese Messungen nur ausserhalb von unserer Erdatmosphäre machen kann. Und jetzt passiert etwas Aussergewöhnliches. Auch im Gepäck hatten die Astronauten die amerikanische Flagge gehabt. Weil aber die Sonnenwindsegel für jede Minute Messzeit auf dem Mond ist angewiesen war, hat man die Folie vor der US-Flagge aufgestellt. Man erzählt, dass sogar der US-Präsident Nixon persönlich bei der NASA interveniert hat, dass die Reihenfolge Flagge, Sonnenwindsegel müsse geändert werden. Und die Obenteig, die er vernommen hat, das komme nicht in Frage. NASA tüge Forschung und Wissenschaft höher einschätzen als Patriotismus.
Ein Loser, ja, das ist der Mond, er lächelt auf seinem höchen Thron. Spitzblut, blumig, seht ihm's an.
Das Lied «Der Mond und die Liebe» hat der René vor am Wald gesungen. Wir haben am Anfang von der Vicky Leandros gehört, es gäbe keine Rosen auf dem Mond, es gäbe ja nur Steine und darum gehen sie nie dorthin. Also wenn sie recht hat, hat sie recht. Solche Steine haben die Astronauten von Apollo 11 kiloweise mit runtergebracht. Die Uni Bern hat ein paar von denen bekommen und darum habe ich von Professor Otto Eugster, wir kennen uns schon seit Jahren, ein bisschen mehr wissen. Er und sein Team waren die Ersten, die vor 50 Jahren die Kempen dürfen analysieren.
Ja, also Kempen kann man das nicht nennen. Und wir haben die Steine untersucht, haben von diesen 300 verschiedene Stückchen bekommen von verschiedenen Mondsteinen und Proben von Mondsand. Das waren etwa 300 Gramm im Ganzen. Wir haben zum Beispiel bestimmt, wie alt sind die Mondsteine. Die sind bei Apollo 11 3,7 Milliarden Jahre alt. Dann sind sie eigentlich als Steine entstanden. Man hat natürlich sehr viel Neues gefunden. Da hat es Leute gegeben, die chemische Untersuchungen gemacht haben. Die haben herausgefunden, dass eigentlich alle chemischen Elemente, die in diesen Mondsteinen sind, auch auf der Erde existieren. Dann hat es Mineralogen gegeben. Die haben zum Teil ganz neue Sachen gefunden. Die haben ein Mineral gefunden, das man auf der Erde nicht kennt. Und das haben sie dann Armalcolit genannt. Nämlich nach dem Namen von Armstrong, Aldrin Collins, Armalcolit. Und das ist etwas, was auf der Erde nicht gibt. Dann hat es Biologen gegeben, die mussten untersuchen, gibt es dort irgendwelche Überbleibsel von Leben, die es mal auf dem Mond gegeben hat. Es gibt es nicht. Es hat nie Leben gegeben auf dem Mond. Es ist ein komplett steriler Himmelskörper. Jetzt, was hat man herausgefunden, was eigentlich speziell ist? Ich gebe ein Beispiel. In diesem Mondstaub und an der Oberfläche der Mondstein hat es Sonnenwind. Der Sonnenwind enthält das Element Helium. Das Helium, das ist völlig verschieden vom Helium auf der Erde. Da hat es nämlich 1000-mal mehr vom Isotop Helium-3. Und Helium-3 ist das beste Ausgangsmaterial für Kernfusion. Wenn man also auf den Mond geht und Helium-3 gewinnen aus dem Mondstaub, dann kann man so viel Helium-3 auf die Erde bringen, dann reicht also eine Space Shuttle-Ladung für den ganzen Energiebedarf der Erde ein Jahr lang zu decken. Und das wird man machen. Das gibt ganz spezielle Projekte für das zu machen.
Ja, vom Otto Eugster natürlich auch wissen, was das mit dem Sonnenwind auf eine Bewandtnis hat.
Das Sonnenwindsegel, das also der Roland Schannere erwähnt hat, das ist hier am Institut zusammengesetzt worden und gebaut worden und alles entwickelt. Der Feinmechaniker, der den Stab hat gemacht, der hat auf dem Stab, wo die Folie gehangen ist, ein kleines Schweizer Kreuz gemacht. Das weiss natürlich eigentlich niemand. Das wissen nur wir und die wenigen Leute, die noch jetzt hier am Institut sind und dann sind aktiv gewesen, die wissen das noch, sonst weiss das niemand.
Auf meine Frage, ob das ganze Zeug mit dieser Mondlandung überhaupt für die Menschheit einen Sinn hätte, hat der Otto Eugster ganz eine klare Antwort gegeben.
Also zuerst muss man sagen, die Menschen machen einfach das, was man kann machen. Sie gehen die eigene Nordwand auf, das hat ja keinen Sinn. Oder sie gehen auf den Himalaya, auf den Everest, das hat eigentlich auch keinen Sinn. Und auf den Mond zu gehen, in dem Sinn, ist eigentlich auch etwas, wo man kann fragen, hat das einen Sinn? Aber weil man es kann machen, macht man es. Das ist menschlich.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört Radio Silbergrau auf Radio Bern Rabe und im Argau vom Kanal K. Wir sagen immer, Radio Silbergrau werde zwar von Senioren gemacht, aber die Sendungen sind nicht nur für solche. Beim nächsten Lied haben wir allerdings tief in die Nostalgiekiste gekriegt. Das Lied heisst «Guter Mond, du gehst so still». Wer es singt, das verrate ich euch nicht. Mild und Man bekommt fast jünger heute. Wie alt sind wir gewesen, wo fast jedem Wunschkonzert von Radio Bero Münster das Lied vom Henke ist gewünscht worden? Ist echt ein 64-Jährige auch schon silbergrau? Mit dieser tiefschürfenden Frage komme ich an das Ende unserer Mondsendung. In einem Monat, wie es bei Radio Bern Rabe und im Aargau auf dem Kanal K wieder heisst, Radio Silbergrau, Senioren machen Radio, reden wir dann wieder von ganz anderen Themen. Radio Silbergrau hat 26 Aktivmitglieder. Die Hälfte haben in der heutigen Sendung mitgemacht. Die, die etwas zu erzählen hatten. Charlotte Heffeli, die das Gedicht aufgesagt hat. Margarita Beiner war die Redaktorin. Und Roland Schmid und Christine Müller haben die Beiträge, Musikstücke und mein Geschneider zusammengebüstelt. Ich, der Rolf Burgermeister, durfte euch am Mikrofon begleiten. Schön habt ihr zugelassen, schlaft gut heute Nacht und werdet ja nicht etwa mondsüchtig wegen uns. Ich sage Adieu miteinander und habt's gut.